warum wird unsere Predigt manchmal nicht ankommt? Warum kommt unsere Predigt manchmal nicht an? So ist besser formuliert. Ja. Gibt es Geschwister, die nicht geeignet sind zu predigen? Was können wir tun, damit unsere Predigt wahrgenommen wird? Ja, von unseren Zuhörern. Vom Buch Werde ein Prediger. Heute die Schulung mit dem Thema Ernstzunehmende Verkünder öffnen Herzen. Ich lese mal hier diesen Vers von 2. Timotheus 2,15. Setz alles daran, dass Gott in dir einen zuverlässigen Arbeiter findet und du dich für nichts schämen musst. Erweise dich als jemand, der Gottes Botschaft von der Wahrheit richtig und klar verkündet. 2. Timotheus 2,15. Ja, ernstzunehmende Verkünder. Ich denke, das hilft, ne, wenn wir das Ziel haben, wir wollen gehört werden. Wir wollen, möchten, dass unsere Predigt in den Herzen der Menschen wirkt. Ne, und dafür ist schon wichtig, dass wir ernst genommen werden. Dass die Menschen denken, oh, ne, guck mal, der, ne, das heißt, jeder von uns kann sich an dieser Stelle da Gedanken machen, wenn der oder die, wenn du vor den Menschen tretest und die denken, dass du etwas Wichtiges zu sagen hast oder dass das, was du sagst, seriös ist und so. Ne? Ernstzunehmende Verkünder. Ja, um den Respekt der Leute zu gewinnen, benötigen wir Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit, ja. Und wie tun wir das? Ne? Wie tun wir das? Ich habe hier einen Satz geschrieben, was so helfen soll, uns nachzudenken. Wenn der Botschafter angenommen wurde, sind die Herzen offen für die Botschaft. Es ist ja verknüpft. Ne? Das heißt, wenn die Menschen denken, oh, dieser Prediger ist gut. Ne? Versteht ihr? Wenn in unserer Gemeinde ein Prediger kommt aus einer anderen Gemeinde oder ein Reiseprediger, wo man so schwärmt, oh, guck mal, der kann gut predigen und so, ne? Versteht ihr? Dann gehen die Leute schon hin mit einer völlig anderen Einstellung. Das ist der Punkt. Oh, der ist gut. Ich habe gehört, der ist gut. Versteht ihr? Und dann ist alles schon besser, alles schon so eingefädelt, ist alles, ne? Die Herzen sind schon vorbereitet, ne? Deswegen, wenn der Botschafter angenommen wurde, sind die Herzen offen für die Botschaft. Das heißt, wenn die Menschen meinen, oh, dieser Prediger, der ist, ne? Der ist heilig oder so, wie zum Beispiel Johannes der Täufer, Matthäus 3,4. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig, Matthäus 3,4. Und die Leute gesehen haben, guck mal, der hat so ein Gewand aus Kamelhaaren, ne, und ledernen Gürtel und isst Heuschrecken und wilder Honig. Ne? Damals waren diese Sachen so ein Zeichen, dass dieser Mann ein Prophet ist. Ein Mensch, der sich in die Wüste zurückgezogen hat, um zu beten. Ne? Und so. Ne? Dann haben die alle gesagt, oh, der ist heilig. Guck mal, er lebt so zurückgezogen in der Wüste und betet den ganzen Tag und so. Und deswegen ist er heiliger und deswegen lasst uns hingehen und seine Predigt hören. Ne? Versteht ihr? Das heißt, heute würden wir denken, wenn jemand kommt mit so einem Gewand aus Kamelhaaren oder einem Gürtel aus, ich weiß nicht, ne, wie man das sich vorstellen soll, so ein breiter Gürtel aus Naturleder oder so und dann Heuschrecken isst und so, ne, und dann denkt, puh, ne, den würde ich nicht so hören, versteht ihr, ne? Wenn ihr hört, oh, nächsten Sonntag kommt in unsere Gemeinde ein Pastor, ne, der kleidet sich so ganz ungewöhnlich, ne, und isst nur Heuschrecken und so, dann, oh nein, ne, ich krieg am nächsten Sonntag was anderes vor, ne. Welches Bild haben wir heute von einem Heiligen, von einer glaubwürdigen Persönlichkeit? Welches Bild haben wir? Ne? Und ja, Da könnte ich ganz vieles erzählen, was mich bewegt, einen Pastor aufzusuchen, weil ich, als ich jung war, in meiner Jugend, da habe ich da oft öfter in bestimmte Pastoren regelrecht aufgesucht, wo ich gesagt habe, oh, hör mal, der Pastor so und so, der wird in der Gemeinde da und da predigen, ne, dann lass uns so eine Mitfahrgelegenheit organisieren und dahin zu gehen, weil ja, guck mal, der kann gut predigen, ein ganz toller Evangelist und so, ne? Da gab es mehrere von denen, wo man gehört hat, oh, der wird da, ne? Kommt oder der wird irgendwo in der Nähe predigen, lass uns da hinfahren. Ne? Auch zum Beispiel der Pastor, durch den meine Frau und ich zum Glauben gekommen sind, was ich ja fast jedes Mal erwähne, ne? War so einer, ne? Der hat jede zwei Monate in einer Stadt eine Freizeit organisiert. Da sind wir immer hingefahren, immer. Jede zwei Monate, ne? Das war ein Termin. Weil er dann von Freitagabend bis Sonntagmittag da Bibelstunde gehalten hat. Und alle haben hingesetzt, auch die Jugendlichen hingesetzt und zugehört, ne? Nicht immer auf die Handys geschaut, ne? Handys und so, ne? Damals gab es nicht. Betty guckt schon, ne? Ne? Muss das sagen, weil viele wissen das nicht, dass es vor 30 Jahren keine Handys gab, ne?
Bei uns nicht.
35, ne? Jahre. Das heißt, genau hingehört, ne? Wir sind da hingegangen, weil wir wussten, den können wir ernst nehmen. Was er gesagt hat, ne, er hatte Hand und Fuß, Kopf und Fuß und war seriös. Und der hat sich da hingestellt, da waren 100 Leute und alle waren mucksmäuschenstill. Und er hat die Bibel aufgeschlagen, einen bestimmten Bibelvers und hat das erklärt. Und dann den nächsten Bibelvers verlesen und wieder erklärt und den nächsten und wieder erklärt. Das heißt, es wäre, sagen wir so, sehr langweilig von außen betrachtet. Aber für uns war das total wichtig. Wir haben gesagt, nein, das ist, ne, da lernen wir etwas. Und da, ne, hören wir ganz genau hin. Weil dieser Pastor, der war auch, wir haben das mal berechnet, vorgestern, meine Frau und ich, der war schon über 70. Der war schon so 75 Jahre alt zu dieser Zeit, als ich in diesen Freizeiten gegangen bin. Stell dir das mal vor, ich gehe in einer Freizeit von einem 75-jährigen Pastor, ne, weil ich weiß, was der sagt, ne, das wollen die Menschen hören. Da sind immer hunderte Menschen dahin, die haben Busse gemietet und sind dahin gefahren. Und so ähnlich können wir das vorstellen zur Zeit von Johannes der Täufer. Ne? Damals gab es ja keine Busse, ne? Aber die Menschen haben sich organisiert und sind alle dahin gefahren. Oder noch schlimmer, als ich 11 Jahre alt war, ne, dann hat dieser Pastor eine Veranstaltung organisiert, eine Evangelisationswoche, 8 Tage, 8 Abende, und die Gemeinde, die hatte eine ganz große Kirche, ganz groß, da war Platz für, ich sag mal, 800 Menschen ungefähr, aber in den Gottesdienst kamen nur so 100 oder so, ne? Aber als dieser Pastor da hingegangen ist, war die Kirche rappelvoll und da waren Menschen noch draußen, verstehst du? Weil er sich rumgesprochen hat. Am ersten Abend waren vielleicht 200 Leute da, aber am zweiten Abend waren schon 400, am dritten Abend 800 und, ne? Weil es hat sich rumgesprochen und das war in einem kleinen Dorf, mitten in den Bergen, ne? An der Grenze mit Argentinien. Die Leute sind gekommen, aus allen Löchern sind die Menschen gekommen, um das anzuhören. Warum? Es geht um Glaubwürdigkeit. Was er gesagt hat, hat Kopf und Fuß, und er selbst, ne, war ein ehrwürdiger Mensch. Alle haben gesagt, oh, guck mal, ne, ist so alt und was er hat geredet mit Autorität, ne? Wie schon zur Zeit Jesu haben viele gesagt, oh, er redet, ne, mit Autorität. Das heißt, ne, er hat nicht angefangen zu sagen, ja, vielleicht, wer weiß und so weiter, ne, kann sein, ne? Nein, sondern er ist hingegangen, hat die Bibel aufgeschlagen, gesagt, hier, die Bibel sagt dies und das, ne? Und so, und die Menschen haben, oh, das brauchen wir. Jemand, der uns klar und deutlich alles sagt, ne? Und woher kam das? Glaubwürdigkeit. Die Menschen haben ihn geglaubt. Und ja, was muss ein Prediger haben? Welche Kriterien zeichnen einen Prediger aus? Und das Neue Testament sagt das nicht. In keiner Stelle. Andererseits redet das Neue Testament ein paar Mal, wie jetzt ein Pastor, ein Gemeindeleiter, ein Ältester, ein Diakon sein muss, aber nicht ein Prediger. Und Aber wir können einige Sachen, wie kann man sagen, Gemeinsamkeiten finden. Weil ja, jeder Ältester kann ja auch predigen, jeder Diakon kann auch predigen, jeder Pastor kann auch predigen. Und diese Eigenschaften sind teilweise gemeinsam. Und deswegen habe ich ja diesen Vers genommen, 2. Timotheus 2,15, was ja am Ende sagt, ne, der Gottes Botschaft von der Wahrheit richtig und klar verkündet. Da geht es um die Verkündigung. Da geht es um die Verkündigung. Und okay, es fängt ne, an als einen zuverlässigen Arbeiter und so. Und es landet mit dem Thema Predigt. Und deswegen habe ich diesen Vers genommen, um über das zu reden, was sollen wir tun, damit die Menschen uns ernst nehmen, damit wir diese Arbeit so machen, dass die Menschen denken, oh, es lohnt sich, ne? Oder wir sollten mal hier, ne, jeder, wir sollten mal den Rolf hören, ne? Oder jeder tut seinen Namen an dieser Stelle. Ne? Diese vier Punkte, ich habe da unterstrichen, diese Wörter. Zuverlässig, für nichts schämen, richtig und klar. Diese vier Wörter habe ich unterstrichen in 2. Timotheus 2,15, die uns vier Punkte zeigen. Punkt Nummer 1, Zuverlässigkeit. Punkt Nummer 2, sich für nichts schämen. Nummer 3, die Botschaft richtig verkündet. Und Nummer 4, die Botschaft klar verkündet. Dann lass uns das ein bisschen betrachten, diese vier Punkte ein bisschen ja, nachdenken über diese vier Eigenschaften, weil das sind ja Eigenschaften. Du sollst, ne, Paulus sagt zu Timotheus, du sollst diese Eigenschaften haben. Bemühe dich, um diese Eigenschaften zu entwickeln, zu fördern. So. Ja, was heißt es dann, die Botschaft richtig zu verkünden? Richtig im Sinne von biblisch korrekt, ne? Ohne Irrlehren oder so. Was heißt dann, die Botschaft klar verkünden? Das heißt, in einer verständlichen Art und Weise, dass die Menschen das verstehen. Ja, alle Menschen verstehen alle Predigten, meistens, und trotzdem verstehen sie die nicht. Werde ich gleich besprechen, was ich damit meine. Ja. Paulus fängt an, er sagt, zuverlässig, sei ein zuverlässiger Mitarbeiter. Und er sagt, für nichts zu schämen muss. Das bedeutet übertragen oder ne, ein vorbildliches Leben führen. Und dann könnte man sagen, ja, guck mal, ein Prediger, der muss praktisch ein Heiliger sein, weil er muss zuverlässig sein, er muss ein vorbildliches Leben führen. Ne, und da, ne, dieser Punkt erreiche ich nie, ne, so weit komme ich nie und so weiter. Ich bin ja nur ein normaler Mensch. Ne. Darum geht es nicht, dass man perfekt ist und so. Dass man die Bibel in- und auswendig kennt und so. Oder noch ein professioneller Redner mit allen Geheimnissen der Redekunst eingeweiht und so. Ne? Nein, darum geht es nicht. Ne? Sondern, dass man das hier nimmt als eine Förderung, eine Forderung. Oh nein, 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 nein. Als eine Einladung, dass wir uns bemühen, da wachsen. Wachsen in diese vier Punkte. Motivieren, danke Beth, ja, uns motivieren, das zu tun, ja. Ja, weil man könnte denken, ja, nur jetzt professionelle Prediger, die haben diese Eigenschaften. Es gibt besondere Christen, die eine geistliche Berufung bekommen haben, eine geistliche Gabe, um sich der Verkündung in Vollzeit zu widmen, zum Beispiel Paulus, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. 2. Timotheus 1,11. Auch sehr, sehr selten im Neuen Testament, dass jemand sagt, ich habe eine Berufung, einen Verkünder zu sein. Jesus, ne, hat angefangen, gesagt, ich wurde berufen zu verkünden. Jesus hatte das gesagt. Paulus sagt das hier, aber meistens wird das ja nicht so gesagt, weil es so ein bisschen meine Meinung, ne, so scheint es, so ein bisschen offensichtlich ist. Wenn jemand jetzt ein Apostel ist oder ein Gemeindeleiter, der sagt, muss er ja predigen und verkünden und so. Das ist ja sehr selbstverständlich sozusagen. Nur Paulus hat das betont, dass er eine ganz besondere Berufung bekommen hat. Gott hat ihm selber eingeladen oder aufs Herz gelegt, ein Verkünder und Lehrer der Heiden, weil das ja ein großes Problem war, das mit den jüdischen Gemeinden und heidnische Gemeinden, das heißt jetzt nein, Gemeinden unter den Heiden, von Heiden, ne? Nicht heidnische, okay, das wäre ja falsch verstanden, nicht heidnische Gemeinden, sondern christliche Gemeinden, die nicht aus Juden entstehen. Gut, ne? Paulus hatte diese Berufung, das zu tun. Das ist ja sehr interessant, wenn man die eigene Berufung erkennt. Und so wie Paulus berufen ist, die Gemeinden, ne, die von Nichtjuden zu leiten und predigen und gründen, so können wir auch eine Berufung bekommen, wie, ne, ich nenne mich selbst als Beispiel, hier Bibellehrer zu sein oder solche Kurse zu machen, ne, hat mir Gott ganz klar aufs Herz gelegt, das zu machen, ne, und so. Ja, und ich hoffe, ihr bekommt eine Berufung, irgendwas, ne, und sicher nicht die gleiche als ich und, ne, und so weiter, aber diese Berufung ist interessant. Ich wurde berufen, dies und das zu machen. Und das ist wichtig, dass man weiß, was man tun soll. Das hilft ungemein, ne, dieses Bewusstsein zu haben. Und dann war Paulus, ne, ein Vollzeitprediger. Und viele denken, na klar, logisch, ne, Paulus, der wurde berufen als Prediger. Und ich? Nein, ich bin da nur ein, ne, Zuhörer und berufen, einen Zuhörer von Predigten zu sein. Ah, nein. Ich habe schon viele Menschen getroffen, die diese Einstellung haben. Meine Rolle in der Gemeinde ist, mich hinzusetzen und zuhören. Okay, ne? Es gibt Zeiten im Leben, wo man zuhören soll, wenn man frisch bekehrt ist und so. Ne? Aber irgendwann soll man das auch, ne, hinter sich lassen und anfangen, etwas zu tun, zu verbreiten oder irgendwas zu tun in der Gemeinde, aktiv zu werden. Ne? Schon im Alten Testament sollten alle Mitglieder des Volkes Gottes das Wort Gottes weitererzählen. Ein interessanter Vers hier, 5. Mose 6, 6 bis 7. Sehr bekannt, ne, weil das, dieser Vers ist ja Kern des Alten Testamentes für die Juden. Ne? Die Juden, die lernen das hier auswendig. Ne? Alle Juden kennen das hier auswendig, auf Hebräisch sogar. Ne? Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. 5. Mose 6, 6 bis 7. Wo Mose den, ne, dem Volk sagt, Leute, ne, müsst ihr euren Kindern das beibringen und ihr sollt nachdenken und mit den anderen Menschen darüber reden, über diese Worte, über das, ne. Damals war das ja das Alte Testament, aber es geht um das Gleiche, um die Bibel. Das heißt, jeder von uns soll das Wort Gottes weitergeben, in der Familie, in den Bekanntenkreis und so. Und wer in der Lage ist, in der eigenen Familie zu verkünden, kann auch ja es unter Freunden und Bekannten tun und so weiter. Ne? Wie die ersten Christen es taten, die keine Berufsverkünder waren. Ich lese Apostelgeschichte 8, 1 bis 4. Nein, Apostelgeschichte 8, 1 und 4. Nur die zwei Vers, 1 und 4. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Apostelgeschichte 8, 1 und 4. Ihr habt diese Wörter unterstrichen. Alle zerstreuten sich, ausgenommen die Apostel. Ich habe das unterstrichen, damit es klar wird, dass die zerstreut wurden, waren normale Gläubige, Mitglieder der Gemeinde. Und die verkündigten das Wort des Evangeliums. Normale Mitglieder der Gemeinde wurden zerstreut und wohin sie gegangen sind, haben gepredigt, weitergesagt. Und das zeigt uns, ne, auch normale Mitglieder der Gemeinde können, dürfen predigen. Viele andere haben im Neuen Testament verkündet ohne eine bestimmte Berufung, waren gelegentliche Prediger, Menschen, die ja nur ab und zu gepredigt haben, die nicht hier Geld bekommen haben von der Gemeinde zu predigen oder so, nicht Berufsprediger waren, sondern nur ab und zu gepredigt haben. Ja, wir lesen ganz, ganz viele Menschen im Neuen Testament, wie hier in Römer 16, dankt Paulus den vielen Mitarbeitern, die ihm im Evangelium geholfen habe und so. Ne? Und da sehen wir, ne? Ganz viele Menschen haben gepredigt, verkündigt, gelehrt und die waren ja gar nicht angestellt von der Gemeinde. Im Laufe meines mehr als 35 Jahre als gläubiger Christ habe ich viele Predigten von reifen Christen gehört, die meisten sehr erbaulich waren. Ja, ich kann sicher nicht behaupten, dass Pastoren oder Theologen besser predigen als die anderen. Das kann ich nicht sagen. Ich kann sagen, die Predigten von Nicht-Pastoren, Nicht-Theologen sind im Durchschnitt so gesegnet wie die von Pastoren. Im Durchschnitt. Ne? Es gibt ja Höhen und Tiefen, es gibt die mehr und weniger. Ne? Im Durchschnitt. Aber warum? Weil die Nicht-Pastoren, Nicht-Theologen, die gleichen ihre fehlende Kenntnis, ne, mit was anderes aus. Das heißt, die reden jetzt aus dem Herzen. Und das ist ja auch gut, wenn man so eine Predigt hört, die, ne, so aus dem Herzen kommt, aus dem normalen Leben heraus oder so aus dem Alltag heraus, ne, und weniger so aus den Büchern und so. Ne. Deswegen, werde gesegnet in jeder Predigt, fast jeder Predigt, jeden Gottesdienst, wo ich hingehe, werde ich gesegnet, empfange ich irgendetwas. Ne. Ja. Wir sollen auch nicht auf das andere Extrem fallen, weil ich ja bis jetzt so ein bisschen betonen wollte, dass ja Menschen, die keine Theologen, Pastoren sind, auch predigen dürfen. Aber jetzt sage ich, aber lass uns aufpassen auf das andere Extrem, zu meinen, dass jeder frisch Bekehrte loslegen sollte und verkündigen oder predigen. Nee, das wäre auch falsch. Das wäre ein weiterer Fehler. Weil ein Fehler würde sagen, nur die Pastoren dürfen predigen, ne? Aber das andere Extrem auch falsch, würde sagen, ja, guck mal, du hast bekehrt, so, dann leg los und predige. Ne? Ist auch falsch. Und welches Argument benutze ich, um das zu sagen? Das da, ne, was Paulus sagt, diese vier Punkte, was ne, so Weisheit geladen sind, diese vier Punkte, Zuverlässigkeit, vorbildliches Wandel, biblische Korrektheit und solche Sachen, die jetzt ein frisch Bekehrter noch nicht hat. Okay, vielleicht zuverlässig. Das heißt, es gibt ja Ausnahmefälle von Leuten, die zum Beispiel in einer christlichen Familie aufgewachsen sind und die Bibel schon kennen und so und sich dann bekehren und so. Ne? Okay, da ist schon ein Hintergrund, ne? Dann ist es auch was anderes. Aber ich meine nicht jetzt jeder Frischbekehrte. Weil ne, ein Frischbekehrter, der hat noch viele, ich sage mal so, Baustellen. Und dann ist es, ne, trägt es nicht bei für die Zuverlässigkeit, wenn er predigt. Weil der, oh, guck mal, ne, er hat sich gerade bekehrt, ist noch voller Baustellen. Sein Lebenswandel, ne, ist ja gar nicht biblisch und so. Der hat noch ganz viele Sachen, die er so, ne, nicht heilig ist und so, oder wo er noch, ne, sich noch nicht befreit ist und noch vieles, wo er noch weltlich geprägt ist und so weiter. Ne? Deswegen, ein frisch Bekehrter soll Zeugnis erzählen. Das habe ich euch schon erklärt, klipp und klar, der Unterschied zwischen Zeugnis und Predigt. Zeugnis, erzählen, was hat Jesus gemacht in meinem Leben, Halleluja, soll das tun. Aber nicht predigen, das ist was anderes. Das ist, ne, das ist verbunden mit Recherche, biblische Recherche und mit Weitergabe von Kenntnisse und so weiter. Alles, was so ein Frischbekehrter noch nicht reif ist, um zu tun. Wir wollen glaubwürdige Prediger des Evangeliums sein. Ich zumindest will das. Glaubwürdiger Prediger des Evangeliums sein. Dann lass uns die vier Punkte aus 2. Timotheus 2,15 betrachten. Nummer 1, Zuverlässigkeit. Es gab in der Geschichte viele Erweckungen und hinter ihnen stand oft ein Prediger wie Jesus, Paulus oder Wesley. Und das waren keine frisch Bekehrte, sondern Gläubige, die ihre erste Liebe nicht verloren haben, die die Sünder liebten, die sich mit Herz und Seele hingegeben haben, die geistlich gereift waren, durch einen Prozess gegangen sind, durch das Feuer gegangen sind. Das reale Leben, es waren gereifte Christen, weil man denkt, ja, einer, der frisch bekehrt ist, der ist ja begeistert, der ist ja voller Begeisterung. Ne? Und das ist ja ganz, ganz wichtig, die Begeisterung. Ne? Ist ja wichtig, wenn jemand langweilig predigt da, ne, und die Zuhörer schlafen ein und so, ne? Das geht nicht, ne? Begeistert muss man sein. Und die frisch Bekehrten, die sind meistens begeistert, ne? Aber wenn wir so gucken, Menschen wie Jesus, Paulus, Wesley und viele andere, die waren begeistert, aber die waren nicht frisch bekehrt. Das heißt, man kann ja aufpassen, dass man die Begeisterung nicht verliert. Viele verlieren die Begeisterung. Viele bekehren sich, sind begeistert, aber dann, ne? Im Laufe der Zeit, ne, die Zeit vergeht und dann irgendwie ist die Begeisterung auch, legt sich, ne? Das ist schlimm, das sollte nicht sein, ne?
Überzeugt von das, was man predigt.
Ja, ne, weil diese Begeisterung, danke Betty, ne, diese Begeisterung, die kommt ja auch aus dieser Überzeugung, ne, wenn man überzeugt ist. So ist das, ne? Und dann, ne, predigt man ja auch stärker, ne? Punkt Nummer 2, vorbildlicher Wandel, ne? Vorbildlicher Wandel. Wer eine enge Beziehung mit Gott hat, reflektiert diese Beziehung in sein Leben. Er lebt die Botschaft, die er verkündigt. Die beste Predigt ist das eigene Leben. Menschen achten nicht nur auf unsere Worte, sondern auch auf unsere Taten und unser Verhalten im Alltag. Man witzelt, man erzählt so einen bestimmten Satz, wenn man so redet über Heuchelei. Und dieser kleine witzige Satz ist, was man so erzählt, dass die Heuchler sagen, ne? Tue, was ich sage, nicht, was ich tue. Ne? Und das sagen so manchmal Eltern zu Kindern oder so, ne? Tue, was ich sage. Ne? Und dann sagen die Kinder, guck mal, Papa, aber du tust, ne, was du tust, ist ja völlig anders und so. Ne? Tue ich, was ich sage, nicht, was ich tue. Ne? So ein bisschen heuchlerisch. Ne? Aber wenn wir ernstzunehmende Verkünder werden möchten, dann darf das nicht sein. Dann muss, was wir tun, entsprechen, was wir sagen. Nummer 3, biblische Korrektheit. Ja, deswegen sollten ja auch die Spekierten nicht predigen. Deswegen biblische Korrektheit, weil jemand, der predigt, der sollte schon eine gewisse Ahnung haben, von was er sagt. Ja, er muss ja nicht ein Doktor der Theologie sein, aber wenn jetzt jemand anfängt, Unsinn zu reden oder anfängt, wie ein Sektenführer zu predigen, das fällt manchmal auf. Ich habe noch vor ein paar Tagen eine Predigt im Internet gehört, wo der Prediger gesagt hat, guck, der Pastor so und so, der ist ein Irrlehrer, weil er dies und das predigt und so weiter. Dann habe ich gedacht, guck mal, das ist so ein Prediger, der keine Ahnung hat. Der hat die Bibel einmal gelesen und dann denkt er, jetzt weiß er schon alles. Und dann fängt er an zu sagen, guck mal, hier steht dies, hier steht das und so weiter. Aber hat ganz vieles vergessen. Wo ich dann sage, aber sagt dies und das. Aber es gibt ja andere Stellen in der Bibel, die da ein bisschen ein anderes Licht in dieses Thema werfen. Und wenn man dann immer so sagt, ah, guck mal, da steht da und das steht das und so weiter, ne? Das sind so, wie kann man sagen, dieses Schwarz-Weiß-Denken von Menschen, die gar nicht, sehr wenig wissen. Sehr wenig wissen und dann denken, die wissen schon alles. Das ist so komisch, ne? Ist so eine komische Tatsache, dass Menschen, die sehr wenig wissen, denken, dass sie alles wissen. Das ist, ne, komisch. Und einer der größten Philosophen, den es gab, hat einmal gesagt, ich weiß nur, dass ich nichts weiß. Und dieser Satz ist interessant, weil umso mehr man studiert, erkennt man auch, wie vieles man noch nicht weiß. Und dann man wird demütiger, versteht ihr? Ja, demütiger. Aber es heißt nicht, dass wir jetzt sagen, oh Leute, weißt du was, ich habe nichts zu sagen, weil ich nichts weiß, weil ich so viel studiert habe und habe gelernt, dass ich so ein Sandkorn bin im Universum und ich kann meinen Mund nicht aufmachen, weil ich bin so durcheinander im Kopf, ne, weil ich so viel studiert habe. 3 Doktortitel und so und jetzt weiß ich nichts mehr. Das ist ja auch Unsinn. Warum studiert man dann? Ne? Okay, zurück zum Thema. Deswegen, wenn jetzt ein Prediger zu, ne, auf den Pult haut sozusagen, dann kann man denken, vielleicht hat er zu wenig Kenntnis und er meint, ne, er kann das sagen. Irgendwer hat das gesagt, lass mal sehen. Paulus hat irgend sowas geschrieben, jemandem kritisiert, der sagt, oh, ganz starke Behauptungen macht über Themen, von denen er keine Ahnung hat. Ja? Es gibt solche Leute, die ganz starke Behauptungen machen über Sachen, die sie keine Ahnung haben. Ne? Und viele fallen da rein. Ne? Deswegen Demut wächst, wenn man lernt. Umso mehr man lernt, ne? Und wird man auch, wie kann man sagen, ein bisschen ruhiger in diesem Punkt. Ja. Biblische Korrektheit. Ja. Man kann biblisch korrekt predigen, wenn man ein paar Mal die Bibel durchgelesen hat, wenn man auch ein paar andere Bücher gelesen hat, die uns erklären, die Bibel, oder uns helfen, die Bibel zu verstehen, kann man diese biblische Korrektheit gewährleisten. Was heißt gewährleisten? Wenn man jetzt predigt und dann, man ist nicht sicher, ob irgendwas, etwas, was wir sagen möchten, theologisch korrekt ist. Was macht man dann? Ja, man hält den Mund. Ja, viele machen das nicht. Viele halten nicht den Mund. Viele haben da Ideen kreuz und quer und sagen, in der Bibel steht das, in der Bibel steht das und so weiter. Ne? Weil sie das einen Bibelvers lesen und das vom Zusammenhang wegreißen und dann sagen, komm, das steht so und so. Ne? Anstatt sich Gedanken zu machen, ey, guck mal, aber das ist nicht so. Das dürfen wir nicht machen. Es gibt vieles in der Bibel, was nicht leicht zu verstehen ist. Es gibt ja auch Gründe dafür, wegen der Zeit, die vergangen ist von den biblischen Zeiten bis heute und so weiter, ist vieles nicht leicht zu verstehen. Aber wenn man sich da beschäftigt, liest und mit bestimmten Methoden die Bibel liest, kann man das rausfinden. Es gibt ja auch vieles, was leicht ist zu verstehen. Aber deswegen sollte man auch die Bibel ein paar Mal durchlesen zuerst. Und, ne? Und so weiter. Und da kann man das machen. Kann man den Mund aufmachen vor einer Gemeinde, ohne Irrlehren zu verbreiten. Wenn man merkt, ah, ich möchte keine Irrlehren verbreiten, ja, dann, ne? Trete nicht auf Dünneis, ne? Geh, wo der Eis, ne? Dick ist, ne? Weißt du, sag nur, was du dir sicher bist, ne? Gut, zum Beispiel ja diese 14 Hefte der Jüngerschaft. Wenn du diese 14 Heften durchstudiert hast, ne, dann ist das schon eine gute Grundlage, um zu verhindern, dass du Irrlehren verbreitest. Punkt Nummer 4, verständlich, hat Paulus gesagt, ne, als jemand, der Gottes Botschaft von der Wahrheit richtig und klar verkündigt, das heißt deutlich, verständlich verkündet. Was bedeutet das? Ja, nicht nur, ne, sagen, okay, ich habe hier eine gute Aussprache, ich mache meinen Mund auf, meine Lippen bewege korrekt, damit alle die Wörter verstehen, die ich sage. Nee, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass das, was man sagt, den Menschen ins Leben hineinredet. Dass das den Menschen hilft, dass das, was wir sagen, den Bedürfnissen, den die Sorgen der Menschen hilft, in ihren Sorgen, ihre Probleme eine Lösung anbietet, in ihre in ihr Leid tröstet. Versteht ihr? Darum geht es. Dass es ankommt, was wir sagen, ankommt und nützlich ist. Darum geht es. Ja, wenn wir die Menschen lieben, dann sollen wir uns bemühen, das zu tun. Unsere Botschaft, das Evangelium, will ja die Menschen verändern, verwandeln, helfen, dass sie, ne, dass Gott, dass sie spüren, dass Gott sie liebt und sie hilft und so, ganz konkret in ihr Alltag, in den Alltag der Menschen hineinreden. Weitere Eigenschaften eines glaubwürdigen Predigers. Da habe ich noch ein paar weitere Eigenschaften gelistet. Hier das Herz. Dieses Wort, ne, Jesu passt perfekt im Thema Predigt. Ne? Matthäus 12, 34. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Matthäus 12, 34. Willst du ein guter Prediger sein? Willst du Gott verkündigen? Dann fülle dein Herz mit Gott. Wovon dein Herz voll ist, das redet der Mund. Nächster Punkt, Begeisterung, hatte ich schon kommentiert. Ne? Wenn für mich das Evangelium so das Beste ist, was es gibt, mich überzeugt, brennt in mein Herzen, ne? Ja, dann bin ich ja begeistert. Ne? Dann gehe ich, stelle mich nicht vor den Menschen und stelle mich da hin und sage bla 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 bla, sodass die Leute einschlafen. Nein, weil ich denke, oh, das will ich den Leuten sagen. Ne? Das ist wichtig, Leute, hört zu, ne? Ich habe hier eine ganz tolle Sache. Ne? Nächster Punkt, Demut. Ja, sich bewusst sein der vollkommenen Abhängigkeit vom Herrn. Ja. Wir bewirken die Rettung nicht, wir bewirken die Bekehrung nicht, wir bewirken die Wunder nicht, sondern Gott. Wir sind abhängig von Gott. Er wirkt. Ja. Sich bewusst sein, dass man ein Sünder ist, dass man auf der Gnade Gottes angewiesen ist. Sich bewusst sein, das ist Demut. Ja. Es gibt viele, die denken, ja, guck mal, ich, ne, wenn ich predige, dann bekehren sich so viele, ich bin so wichtig. Ne? Nein, ne? Nein, das ist absurd. Ne? Bereit sein, aus Fehlern zu lernen, sich korrigieren lassen und geistlich wachsen. Ja, das ist ein Prozess. Man soll wachsen, wir sollen reifer werden. Und das kann ja nur geschehen, wenn wir offen sind für Korrekturen, für Änderung, für Verbesserung. Ne? Und das ist ja alles verknüpft mit Demut. Wenn man erkennt, ja, ich brauche das, ich bin noch nicht perfekt. Ne? Okay, ne? Viele sagen, ah, ich bin so fehlerhaft, ne? Ich bin so ein großer Sünder, ich werde nie predigen können. Das ist ja auch falsch. Ne? Aber dass man merkt, ich muss mich verbessern, obwohl ich schon 30 Jahre lang predige, denn manchmal sage ich das Betty, bitte, ich bin so ein schlimmer Prediger, dann sage ich, nein, Rolf, das ist falsch. Ne? Ja, aber ne, das okay, das ist ja Demut, wenn man sagt, ah, guck mal, heute habe ich gepredigt und das war sehr schlimm, ne, da habe ich wirklich mich blamiert. Ne. Manchmal passiert das noch. Manchmal gut, dass es heute sehr weniger geworden ist, ne, und so. Dafür habe ich ja ganz, ganz viel gebetet und viel studiert, wisst ihr, ne? Ich sag das aus, ne? Meine Erfahrung, damit ihr dann auch denkt, ja klar, okay, wenn der Rolf so denkt, ne, der ist ja ein Pastor so lange, dann werden andere auch kein Problem ist, wenn ihr das denkt. Oh, ich muss noch viel lernen und so. Aber bitte, ne, schiebt das nicht unendlich vor euch hin, sondern irgendwann fängt an zu verkündigen, zu predigen, zu Zeugnis zu erzählen. Fängt einfach an. Nächster Punkt, Weisheit und geistliche Unterscheidungskraft. Ein glaubwürdiger Prediger verfügt über Weisheit und geistliche Unterscheidungskraft, um zwischen Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden. Er kann Gottes Willen erkennen und seine Gemeinde entsprechend leiten. Ja, Weisheit ist eine Sache, die man nur im Laufe der Zeit bekommt. Ich habe angefangen zu predigen, als ich so um die 20 war, habe ich meine erste Predigt gehalten. Ja, würde ich sagen, um die 20 oder 21. Und es wurde als Pfarrer ordiniert, als ich 27 war, aber da mein Grad an Weisheit noch sehr klein, ich sag mal so. Ja, weil Weisheit ist ja verbunden mit Erfahrung, Lebenserfahrung und so. Und ich hoffe, die Mitglieder der Gemeinde, die jetzt einen jungen Pastor haben, sollten auch Verständnis dafür haben. Ja, man kann ja Lebenserfahrung nur sammeln, indem er älter wird. Ne? Junge Pastoren haben vielleicht sind stark begeistert, aber haben vielleicht wenig Weisheit, wenig Erfahrung und so. Ne? Alte Pastoren haben viele große Weisheit, wenig Begeisterung, ne? Steht hier. Ne? Und ja, deswegen haben alle Vorteile, ne? Und Nachteile. Nächster Punkt, Aussehen. Ja, das ist ja ziemlich logisch. Aussehen. Nächster Punkt. Aussehen. Ja, das ist ja ziemlich logisch. Entschuldigung, wenn ich das erwähne, weil es gibt da ein oder andere, das ein bisschen durchgeknallt ist und das da nicht erkennt. Unser Aussehen darf der Botschaft des Evangeliums keinen Hindernis sein. Ja, wenn jetzt jemand schmutzige oder zu informelle Kleidung trägt, wenn jetzt jemand zur Gemeinde geht und predigt und hat da eine Jogginghose oder T-Shirt oder so, ne, Es ist ein bisschen übertrieben, ne? Ein bisschen übertrieben. Da gibt's in Brasilien auch Pastoren, die das darauf bestehen, in kurze Hemde und, ne, aus den Hosen, nicht in den Hosen, sondern außerhalb der Hose zu predigen, nur um zu zeigen, ne, dass sie jung sind, dass sie nicht gesetzlich sind und so, ne. Aber ich denke, das müssen wir nicht tun. Wir müssen nicht uns da, wie kann man sagen, in Schmutz, wälzen, um zu beweisen, dass wir nicht gesetzlich sind oder so. Sondern ich denke schon, ne, dass man so schon einen Anzug anhat oder so, dass man da schon, wie kann man sagen, ein bisschen Respekt verschafft. Weil hier geht es um Thema, ne, Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit. Und deswegen schon, ne, auch im Aussehen da ein bisschen aufzupassen, ist gut. Und letzter Punkt, authentisch. Heuchelei ist eine der größten Gefahren für die Glaubwürdigkeit eines Predigers, wenn die Menschen das bemerken, dass was er sagt nicht stimmt mit seinem Leben. Deswegen, ein Prediger sollte ehrlich mit seinen eigenen Schwächen umgehen. Menschen schätzen Echtheit und können erkennen, wenn jemand aufrichtig und transparent ist. Ein glaubwürdiger Prediger des Evangeliums ist nicht nur ein guter Redner, sondern vor allem ein Mensch mit einem gelebten Glauben. Seine Botschaft und sein Lebensstil im Einklang stehen mit der Botschaft, die er verkündigt. Halleluja, Amen. Lass mich noch die drei Fragen lesen, die wir gleich besprechen werden. Warum sollten wir uns um Glaubwürdigkeit bemühen? Nummer 2, warum darf nicht jeder predigen? Und Frage Nummer 3, was kann man machen, um Glaubwürdigkeit zu erlangen? Amen. Halleluja. Gott segne euch.